Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 19 bei Rostock sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen, etwa 60 wurden verletzt. Sturmböen hatten trockene Erde von den Feldern aufgewirbelt und den Autofahrern schlagartig die Sicht genommen. Der Unfall ereignete sich an der A19 Rostock-Berlin bei Kavelsdorf in der Nähe der Ausfahrt Rostock-Lage. 40 Fahrzeuge rasten ineinander, einige brannten aus, darunter ein Tanklastzug.
Schon jetzt ist klar, es ist der schwerste Unfall in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Am Mittag nimmt ein heftiger Sturm aus trockener Erde den Autofahrern die Sicht. In einer Senke baut sich eine Wand aus Staub auf. Bis zu 40 Fahrzeuge rasen ineinander, darunter ein Gefahrguttransporter. 27 Autos brennen aus.
Derzeit bemühen wir uns, den Unfall dementsprechend auch aufzuarbeiten. Wir kümmern uns um die Verletzten bzw. die, die jetzt in irgendeiner Form betroffen sind. Das ist ein ganz schlimmes Ereignis.
Die Feuerwehr braucht mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. Rettungswagen und Hubschrauber bringen die Verletzten in umliegende Kliniken. Zusätzliche Betten werden bereitgestellt, Ärzte und Schwestern aus der Freizeit geholt. Erschwert werden die Bergungsarbeiten durch den anhaltenden Sandsturm. Mit Böen um 80 Kilometer pro Stunde fegt er über die Autobahn. Bauern besprühen die Felder an der Unfallstelle mit Gülle, um die Erde zu binden. So soll den Rettungskräften die Sicht erleichtert werden. Die Autobahn 19 ist nach wie vor in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Rettungsarbeiten noch dauern werden, ist derzeit völlig unklar.
Der Militäreinsatz der NATO in Libyen gestaltet sich zunehmend schwierig. Gestern waren wieder versehentlich Aufständische bombardiert worden. Mindestens 10 Menschen wurden getötet. Der britische Befehlshaber lehnte es ab, sich dafür zu entschuldigen. Nach seiner Darstellung hatten die Aufständischen Panzer der Armee übernommen. Deshalb habe man sie für Regierungstruppen gehalten. NATO-Generalsekretär Rasmussen äußerte sein Bedauern über den Vorfall.
War es allein Trauer oder auch Protest? Tausende nahmen an der Beerdigung von 4 Anti-Gaddafi-Kämpfern teil, die gestern bei der Stadt Brega durch einen NATO-Angriff starben. Was gestern geschah, war ein sehr unglücklicher Vorfall, erklärte der NATO-Generalsekretär, und ich bedauere zutiefst den Verlust von Menschenleben. Die NATO steckt in einer heiklen Lage. Wie unterscheidet sie Panzer der Gaddafi-Truppe von denen der Gaddafi-Opposition? In Brüssel zeigte sie ein Video über die legale Zerstörung eines Panzers, der ein Wohngebiet bedrohte. Für den Betrachter kaum zu erkennen, für wen und welchen Zweck er eingesetzt war. Ich werde mich nicht für den Vorfall gestern entschuldigen. Die Situation am Boden ist unklar und wird es auch bleiben. Außerdem wussten wir bis dahin nicht, dass die Rebellen auch Panzer einsetzen. Panzer waren für die NATO bisher die Waffe des Aggressors. Offenbar fehlt es an Kommunikation zwischen den Rebellen und der NATO. Auf Gaddafis Seite bewegen sich die Kämpfer dagegen immer öfter in leichten Fahrzeugen. Für einen NATO-Piloten schwer auszumachen, wer hier Angreifer und wer Verteidiger ist, hieß es in Brüssel. Außerdem benutzen die Gaddafi-Anhänger Menschen als Schutzschilde und stellen ihre Panzer neben Moscheen und Schulen.
Mit Luftschlägen ist dieser Krieg nicht zu gewinnen, glaubt man inzwischen bei der NATO. Sie setzt jetzt auf eine Strategie des Zermürbens. Ähnlich war das Bündnis in den 90er Jahren vorgegangen, im Kosovo-Krieg gegen Milosevic. Damals dauerte der Einsatz 77 Tage, in Libyen sind es jetzt 21.
Über den Militäreinsatz in Libyen wird jetzt auch in Deutschland neu diskutiert. Die Bundesregierung hat es abgelehnt, die Bundeswehr daran zu beteiligen. Jetzt erklärte sie sich aber bereit, einen humanitären Einsatz militärisch zu schützen. Dabei geht es um die Sicherung von Lebensmittellieferungen oder um medizinische Hilfe im Rahmen einer EU-Mission. Diese Pläne unterstützen grundsätzlich auch SPD und Grüne.
Eigentlich geht es dem Außenminister in dieser Debatte um die weltweite Abrüstung. Doch die Opposition nutzt die Gelegenheit für eine Abrechnung mit Westerwelles Libyen-Politik. Der Außenminister will nämlich doch deutsche Soldaten nach Libyen schicken. Aber nur um Hilfsaktionen zu schützen für die Bevölkerung. Schlingerkurs höhnt die Opposition.
Auf jeden Fall haben Sie gesagt, deutsche Soldaten werden an diesem Krieg nicht beteiligt. Aber nun schicken Sie deutsche Soldaten hin. Und zwar bewaffnete deutsche Soldaten hin. Das ist wirklich ein Widerspruch in sich und nicht akzeptabel.
Deutsche Soldaten können nur dann eingesetzt werden, wenn die Vereinten Nationen die EU um Hilfe bitten. Ein solches Mandat muss der Bundestag beschließen.
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber von einer konsistenten Libyen und einer konsistenten Außenpolitik ist Herr Westerwelle und ist Frau Merkel meilenweit entfernt.
Für den Verteidigungsminister ist es selbstverständlich, deutsche Soldaten zum Schutz von Hilfsaktionen zu schicken.
Gerade weil wir nicht an Kampfeinsätzen beteiligt sind, sind wir erst recht jetzt aufgerufen, wenn es notwendig sein sollte, humanitäre Hilfe im Einzelfall zu leisten.
Trotz Kritik, SPD und Grüne signalisieren Zustimmung zu einem möglichen Mandat.
Für ihre Enthaltung zum Militäreinsatz in Libyen wurde die Bundesregierung international kritisiert. Mit ihrem Angebot, zum Beispiel Flüchtlingstransporte zu sichern, will man jetzt im Regierungslager Bündnistreue unter Beweis stellen, um wieder Ansehen zu gewinnen.
Bei Protesten in Syrien sind heute offenbar wieder Demonstranten getötet worden. In mehreren Städten gingen Menschen auf die Straße. Dabei kam es vor allem in Daraa zu blutigen Zusammenstößen. Tausende forderten dort nach dem Freitagsgebet Reformen. Sicherheitskräfte hätten auf die Menge gefeuert, erklärten Menschenrechtsaktivisten. Es gab mindestens 13 Tote. Daraa ist das Zentrum der seit 3 Wochen andauernden Proteste. Das schwere Nachbeben in Japan hat erneut Zerstörungen angerichtet und Teile der Stromversorgung lahmgelegt. Sorge bereiteten vor allem die Atomkraftwerke im Nordosten des Landes. Aus Fukushima, südlich der besonders betroffenen Provinz Miyagi, wurden aber keine neuen Schäden gemeldet. In der Anlage Onagawa gab es dagegen Probleme mit radioaktiv belastetem Wasser. Die neuen Erdstöße haben Brände ausgelöst, Häuser brachen zusammen, mindestens 3 Menschen kamen ums Leben.
Der Tag nach dem Beben. Noch immer sind Hunderttausende ohne Strom. Viele Geschäfte im Nordosten Japans konnten heute nur für kurze Zeit öffnen oder blieben ganz geschlossen. Auch die Wasserleitungen sind vielerorts unterbrochen. Hier waren sie gerade erst repariert worden. Gestern Abend gegen 23.32 Uhr Ortszeit erneut schwere Erdstöße. Es war das stärkste Nachbeben seit der Katastrophe im März. Vorübergehend galt eine Tsunami-Warnung. Ich habe durch den Tsunami Verwandte verloren. Jetzt mache ich das Ganze nochmal durch. Ich habe Angst. Die Flutwelle blieb aus, aber es gab erneut viele Schäden an Straßen und Gebäuden. In dieser Notunterkunft für Tsunami-Opfer ließ das Beben eine Wand bröckeln. Stücke fielen herab und schlugen direkt neben den schlafenden Flüchtlingen auf. Niemand wurde verletzt. Im Atomkraftwerk Onagawa schwappte leicht strahlendes Wasser aus einem Abklingbecken für Brennelemente. Erhöhte Strahlung wurde in der Umgebung nicht gemessen, aber es fielen weitere Lecks auf. Aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima wird keine Veränderung gemeldet.
Auch in Japan wankt nun der Glaube an die Atomkraft. Politisch Verantwortliche in mehreren Regionen fordern höhere Sicherheitsstandards. Stromkonzerne müssen sich kritische Fragen gefallen lassen. Denn das neue Beben hat gezeigt, eine Katastrophe wie in Fukushima kann sich jederzeit wiederholen.
Der US-Regierung droht das Geld auszugehen. Demokraten und Republikaner haben sich wenige Stunden vor Ablauf einer Frist noch nicht über den Haushalt für dieses Jahr verständigen können. Sollte es zu keiner Einigung kommen, müssten viele Behörden vorübergehend schließen. Beide Parteien streiten darüber, wie stark der Etat zusammengekürzt werden soll. Die Republikaner verlangen nach Medienberichten, ihn um 40 Milliarden Dollar zu verringern. Die Demokraten von Präsident Obama wollen 33 Milliarden einsparen.
Noch steht hier nicht wirklich alles still, doch die letzte Ansage der Republikaner klingt danach. Wenn wir von Sparen reden, so ihr Mehrheitsführer, meinen wir es ernst. Nach einer langen Nacht war der Bruch klar geworden. Von da an warfen die Demokraten ihren Gegnern vor, ihnen gehe es nur um Ideologie, bis hin zum alten Streit um Abtreibungen, nicht aber um Haushaltsfragen. In den US-Nachrichten läuft der Countdown. Feuerwehr und Polizei werde es nicht betreffen, heißt es, aber schon der Sold für die Truppen steht in Frage. Baugenehmigungen würden liegen bleiben, Nationalparks geschlossen und so weiter. Präsident Obama hatte zuletzt von wenigen trennenden Details gesprochen, die aber beiden Seiten wichtig seien. Deshalb sei er nicht sehr optimistisch. Sie fühlt sich gestärkt. Die rechte Tea Party verbindet weiter den Haushaltsstreit mit Obamas Gesundheitsreform. Dabei gab es das alles schon einmal, als Präsident Bill Clinton unter Spardruck gesetzt wurde und sein Gegner Newt Gingrich tatsächlich wochenlang die Staatsausgaben blockte. Politisch zählte der jedoch danach zu den Verlierern.
Auch die Staatsdiener, die hier nun gegen ihren Zwangsurlaub protestieren, erinnern daran, wie die Kraftprobe zuletzt ausging. Amerikas Wähler lasteten den Staatsstillstand damals klar der Opposition an und gerade nicht dem Präsidenten. Glaubt man aktuellen Umfragen, könnte das dieses Mal wieder so sein.
Die EU hat heute das Hilfsverfahren für Portugal in Gang gesetzt. Der offizielle Antrag war gestern Abend eingereicht worden. Bei einem Treffen in Ungarn erteilten die EU-Finanzminister den Experten von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF das Mandat, für Verhandlungen nach Lissabon zu reisen. Bis Mitte Mai soll in Portugal ein parteiübergreifendes Abkommen erzielt werden. Das Land hat zurzeit nur eine geschäftsführende Regierung. Anfang Juni gibt es Neuwahlen.
Die Kulisse sieht romantisch aus, doch hier am Schloss zu Gödöllő in Ungarn war heute nicht jedem nach Schmusekurs. Beispielsweise ihm nicht. Finnlands Finanzminister findet, wenn Portugal schon so viele Milliarden wolle, dann müsse das Land mehr tun, als es bisher geplant habe. Wenn man gerettet wird, dann ist das nie bequem, sagt er. Es reicht nicht, wenn Portugal den Haushalt saniert. Es muss auch die Struktur seiner Wirtschaft reformieren. Wie Portugal aus der Krise kommt, über dieser Frage steckten die Minister heute die Köpfe zusammen. Sie verlangen nun Änderungen im Steuersystem, damit Portugal mehr Geld einnimmt. Zudem soll das Land privatisieren, sprich im großen Stil Staatsbesitz verkaufen. Und der Arbeitsmarkt müsse flexibler werden. Einigen sich Übergangsregierung und Opposition in Portugal darauf, könnte der Finanzminister den erlösenden Anruf bekommen. Das Jahr zu 80 Milliarden Euro, wohl ab Juni. Im April und Mai, so der EU-Währungskommissar, wird Portugal seinen Bedarf noch selbst decken. Die nächste Milliardenhilfe schlucken, aber das war's dann hoffentlich. Europa gibt sich zuversichtlich, dass nach Portugal nicht noch Spanien oder Italien folgen. Die Märkte verstehen heute viel besser die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Die Gefahr einer Ansteckung ist geringer als vor 6 oder 9 Monaten. Doch auch die Rettung Portugals ist noch nicht sicher, denn Europa verlangt ein gemeinsames Sparpaket von Regierung und Opposition. Und das mitten im Wahlkampf. Der Druck, sich zu einigen, ist jedoch groß. Heute wurde deutlich, ohne Hilfen wäre Portugal ab Juni wohl bankrott.
Die deutschen Autofahrer müssen sich möglicherweise auf einen höheren Dieselpreis einstellen. Grund sind Pläne der EU-Kommission, den Mindeststeuersatz für Dieselkraftstoff an den anderer Kraftstoffe anzugleichen. Der Vorschlag soll nächste Woche in Brüssel vorgestellt werden. Derzeit wird Diesel in Deutschland mit 47 Cent pro Liter besteuert, Benzin mit 64 Cent. Die Koalition will die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen verbessern. Bund, Länder und Koalitionsfraktionen einigten sich auf Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz. Es sieht unter anderem finanzielle Anreize für Landärzte vor. Außerdem sollen Berufstätigkeit und Familie für die Ärzte besser vereinbar sein. Die Länder sollen zudem künftig mehr Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten, um Versorgungslücken zu schließen.
Der Konjunkturaufschwung in Deutschland hat auch der Hannover Messe deutlich höhere Besucherzahlen beschert. Nach Angaben des Messevorstands besuchten mehr als 230.000 Gäste die weltgrößte Industrieschau, die am Abend zu Ende ging. Das entspreche einem Plus von etwa 15% im Vergleich zum Vorjahr. Jedes zweite Unternehmen plane steigende Investitionen und neue Jobs. Besonders die Themen Energie und Automation seien besonders gefragt. Gastland war in diesem Jahr Frankreich.
Der Deutsche Fußballbund hat eine Strafe gegen den FC St. Pauli verhängt. Zum ersten Mal soll es in der Bundesliga ein Geisterspiel ohne Zuschauer geben. Ein St. Pauli-Fan hatte beim Spiel gegen Schalke 04 einen vollen Bierbecher auf einen Linienrichter geworfen. Nun soll das Nordderby gegen Werder Bremen am Ostersamstag vor leeren Rängen stattfinden. St. Pauli legte Widerspruch dagegen ein. Philipp Boy hat als zweiter Deutscher eine Goldmedaille im Mehrkampf bei einer Turn-Europameisterschaft gewonnen. Der 23-jährige Cottbusser folgt damit Fabian Hambüchen, der vor 2 Jahren den bislang einzigen Mehrkampftitel errungen hatte.
Philipp Boy hat einen weiteren Schritt aus dem Schatten von Fabian Hambüchen gemacht. Und das, obwohl der 23-jährige Cottbusser nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Eine Reihe von Fehlern brachten den Sieg des Vize-Weltmeisters in Gefahr. Ein ganz großer Patzer aber blieb aus. Der kostete den zweiten Deutschen eine Medaille. Marcel Nguyen aus Unterhaching stürzte in Führung liegend vom Reck, wurde deshalb nur Sechster. Philipp Boy dagegen gewann mit der Winzigkeit von 0,05 Punkten Vorsprung vor Flavius Kocsi aus Rumänien. Der Brite Purvis und der Ukrainer Kuksenkov teilten sich Platz 3.
Aus dem Alltag sind sie kaum noch wegzudenken. Jetzt setzen Tablet-Computer und Smartphones ihren Siegeszug auch in der Kunstszene fort. Das Louisiana Museum in Homblek bei Kopenhagen zeigt von heute an 120 Kunstwerke des Pop-Art-Künstlers David Hockney. Entstanden sind Porträts, Stillleben und Landschaften.
Sie erstrahlen in abgedunkelten Räumen des Louisiana Museums. David Hockneys Zeichnungen, scheinbar flüchtig hingeworfene Striche und Kleckse, werden zu Landschaften, Blumen oder Porträts. Ganz ohne Pinsel und Farbe. Es sind digitale Zeichnungen, die entstanden sind.
Absolut fein.
Wirklich sehr schön und sehr bunt, sagt sie. Ja, das finde ich auch, meint sie. Und? Na klar, das ist echte Kunst. Der gefeierte Pop-Art-Künstler David Hockney hat erst vor 3 Jahren seine Leidenschaft fürs Zeichnen auf Displays entdeckt. Das sei so schön unkompliziert, verrät der 73-Jährige. Man vermisst zwar ein wenig Papier und Leinwand, aber man gewinnt auch interessante Möglichkeiten. Und so sieht es aus, wenn der Künstler arbeitet. Rund 400 Bilder hat Hockney mit einem einfachen Malprogramm geschaffen. Und er meint, er hätte selbst nie gedacht, dass ein Telefon das Zeichnen wieder aufleben lässt. Die Ausstellung läuft bis Ende August. Hockney will noch neue Bilder per E-Mail direkt an diese Museums-iPads schicken.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 9. April.
Wolken des Tiefs, das zum Schwarzen Meer zieht, machen sich vor allem in der Nacht gebietsweise über Deutschland bemerkbar. Morgen setzt sich dann immer mehr das Hoch über der Nordsee durch. Wolkenfelder aus dem Norden und Osten ziehen in der Nacht Richtung Mitte, im Osten fallen ein paar Regentropfen. Am Tag gibt es zunächst noch hier und da Wolkenfelder, vor allem in den mittleren Teilen des Landes, meist bleibt es trocken, ansonsten scheint die Sonne. Im Nordosten und Osten in der Nacht stürmische Böen, an den Küsten Sturmböen, am Tag Nordwest bis Nordwind, im Osten wettermäßig bis frisch, sonst schwach. Heute Nacht 7 Grad an Rhein und Main, 2 Grad an den Alpen, örtlich wieder Bodenfrost. Am Tag 10 Grad auf Sylt, 21 Grad im Breisgau. Am Sonntag viel Sonne, Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad. Am Montag wird es im Norden und Westen wolkiger, einzelne Schauer sind möglich, sonst viel Sonne. Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise regnet es, es wird spürbar kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Tom Buro darin. Massenkarambolage, der Sandsturm bei Rostock und die fatalen Folgen. Außerdem Störfall, wie Deutschland in den 70er Jahren nur knapp einem GAU entging.